Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spannungsliteratur-Podcast Krimi-Duett. Ich bin Caroline Frey, Autorin, und sage Hallo zu meinem Mitstreiter, Inhaber der Hammett-Buchhandlung in Berlin und Krimi-Kenner-Koryphäe, Christian Koch.
Da muss ich schmunzeln. Ich grüße auch die Hörerschaft und dich natürlich genauso.
Christian, ich brauche unseren Podcast heute gar nicht vorstellen. Da lasse ich einfach mal jemand anderen für uns sprechen, denn wir sind das erste Mal in der Presse anlässlich eines tollen Artikels zu 30 Jahre Hammett und zu dir im aktuellen Börsenblatt des deutschen Buchhandels. Autor Nils Kahlefendt hat Folgendes geschrieben. Vor der Leipziger Buchmesse startete der Podcast Krimi-Duett, den Koch gemeinsam mit der Autorin und Redakteurin Caroline Frey hostet. Sie schreibt Spannungsromane, ihr Thriller-Debüt wird 2026 erscheint, er verkauft sie. Beide sprechen über Trends und Bestseller, Geheimtipps und Backlist-Perlen, über die Geschichte des Genres. Eine reizvolle Kombi, die in der boomenden Podcast-Welt eine Lücke füllt. Ist das nicht schön?
Ja.
Da freue ich mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, mich hat dieser Artikel sehr gefreut, der Ende April im Börsenblatt erschienen ist und der Nils Kahlefendt ist im Laden gewesen. Langes, intensives Gespräch, sehr lebendig und das hat Spaß gemacht und ich wusste ja auch nicht, was schreibt er jetzt, wo legt er Wert drauf und ja, dass er den Podcast eben auch als was Modernes, Neues, Gutes dargestellt hat, was es so in der Branche eher nicht gibt, das hat schon mein kleines Herz ein bisschen höher hüpfen lassen. Ein schönes Lob für uns beide.
Da kann ich absolut zustimmen. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich das gelesen habe, wie schön. Und 30 Jahre Hammett, darüber sprechen wir ganz, ganz ausführlich in unserer nächsten Folge. Heute geht es erstmal um die Fortsetzung von unserem Schwerpunktthema, nämlich Krimiserien und Reihen. Und danach stellt jeder von uns drei Neuerscheinungen vor, auf die er sich im Mai besonders freut. Und am Ende gibt es noch eine Buchempfehlung für einen Hörer. Und noch als Info, die ich sonst immer am Ende versteckt habe, aber ich sage sie jetzt tatsächlich mal am Anfang. Alle Buchtitel und alle Autoren, Autorinnen, über die wir sprechen, findet ihr in den Folgebeschreibungen. Da müsst ihr, je nachdem, wo ihr seid, ob in Apple Podcasts oder Spotify, auf mehr drücken, ja, in den sogenannten Shownotes. Also ihr müsst hier nicht die ganze Zeit mit einem Stift sitzen und alles fleißig mitschreiben, sondern das haben wir für euch übernommen und das findet ihr unter jeder Folge. Kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Wir haben letztes Mal bemerkt, dass wir so viel zu erzählen haben über Krimiserien, Krimireihen, dass da gar nicht eine Folge ausreicht, weil es tatsächlich so viel dazu zu erzählen gibt. Also wir sind da in die Geschichte eingestiegen, bis 1910 zurückgegangen, also über 100 Jahre. Wir haben geschaut, wie hat sich das nach dem Zweiten Weltkrieg weiterentwickelt und wohin steuert das Ganze jetzt. Das ist auch tatsächlich ein Thema, was auch unsere Hörer und Hörerinnen umtreibt. Und da haben wir einige Stimmen bekommen, die ich hier gerne mal auszugsweise verlesen möchte, weil wir freuen uns natürlich total, wenn ihr da auch so an teilnehmt und da auch eine starke Meinung zu habt und uns die auch mitteilt, zum Beispiel über hallo@krimi-duett.de. Da freuen wir uns auch immer über Feedback und Meinung. Und im absolut positiven Sinne den Vogel abgeschossen hat der liebe Friedrich, der uns eine so lange und ja, man kann wirklich sagen, Christian, oder von Krimi-Kompetenz eigentlich nur so strotzende E-Mail geschickt hat, dass wir wirklich nur Danke sagen können, dass du dir so viel Zeit auch genommen hast. Und er schreibt: Trotz einer gewissen Zwiespältigkeit, was dieses Thema betrifft, lande ich doch immer mal wieder bei einer Serie, die ich ausprobieren möchte. Muss aber leider oft feststellen, dass viele Serien nicht packend genug sind, sondern teilweise zu seicht oder gar trivial, sodass ich mich dann doch oft enttäuscht von einer Serie wieder abwende. Vanessa beschreibt auf Instagram etwas, was ich absolut nachvollziehen kann, nämlich, dass es sie manchmal stresst, wenn sie eine Serie unbedingt weiterlesen will, aber dann doch noch die Einzelbände im Regal stehen hat. Ja, und das kenne ich auch. Die gucken einen dann fast schon vorwurfsvoll an. Aber man will natürlich auch der Serie, wo man schon 4, 5, 6, 7 Bände gelesen hat, die möchte man natürlich auch weiterverfolgen. Und ein Namensvetter von dir, nämlich der Christian, hat uns geschrieben, warum er immer wieder Krimiserien liest. Er hat gesagt, weil die Ermittler ihm gefallen, sowie Philip Marlowe von Raymond Chandler. Weil er deren historischen Hintergrund interessant findet, wie zum Beispiel die Gerion-Rath-Serie von Volker Kutscher, um eine Stadt oder ein Land kennenzulernen, wie bei Georges Simenon, oder weil ich einige Autoren mag, die gar nichts anderes schreiben, so wie Michael Connelly, sagt er. Ja, das sind ganz schön viele Meinungen dazu. Also ich glaube, du kannst da fast jeden Krimi-Fan fragen. Jeder hat da eine Meinung dazu. Und auch wir sind ja so ein bisschen zwiegespalten. Also Christian, was sagst du erstmal zu den Stimmen unserer Hörerschaft?
Also ich bin auch positiv überrascht, dass uns nach ja wenigen Folgen, wir haben ja erst gestartet mit unserem Podcast-Projekt, Leute schon schreiben und wirklich ja gezielt drauf einsteigen. Und in dem Fall hat es mich am meisten gefreut, weil ich das Thema Serien und die Bedeutung für dieses große Genre, ich halte das für ganz wichtig, darüber sprechen zu können, unterschiedlicher oder auch mal gleicher Meinung zu sein. Und dass so die meisten Hörer, Hörerinnen-Stimmen jetzt zu dem Thema kamen, das hat mich einfach gefreut. Und im Grunde, was du gerade vorgelesen hast, was uns die Menschen geschrieben haben, das ist schon ein ganz gutes Abbild. Ne? Also diese Beliebtheit von Serienfiguren, wie genau die auch immer aussehen, wo die spielen, in welcher Zeit die spielen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal das Entscheidende. Das ist dann eine reine Geschmackssache. Aber zu sagen, ich lese eben gerne weitere Bände aus dieser Serie, weil ich mag die Figur, ich mag das Umfeld, ich weiß, was mich erwartet, trotzdem wird immer wieder ein bisschen was Neues sein oder ich erfahre mehr oder auch aus Band 3 das bisher ungelöste Geheimnis taucht dann in Band 8 nochmal auf. Ne, das gab schon immer, hat sich, glaube ich, immer schon großer Beliebtheit erfreut und ich finde es ja einfach wichtig, darüber sprechen zu können, weil ich denke, es hat auch ein paar Schattenseiten, dieser große Hype, diese Modeserien. Ich glaube schon, dass das zunimmt und ja, von daher finde ich das Sprechen darüber, sich austauschen, diskutieren können, einfach wichtig. Genau, aber ausnahmsweise habe ich jetzt mal eine Frage an dich, weil du schreibst ja, ich lese und verkaufe ja nur. Ich habe mich oft gefragt, wenn schreibende Menschen in unserem Genre, wo genau das jetzt angesiedelt ist, vollkommen egal, haben mit einem Roman einen Erfolg, sodass sie sagen, daraus mache ich noch einen zweiten und vielleicht auch, wenn alles klappt und die Leute das lesen wollen, wenn ein Verlag mitspielt, mache ich auch 4 oder 5. Das ist ja erstmal eine klare Sache, das wird immer beliebter, das zeigt der Markt. Aber ist das nicht auch eine Behinderung, zu wissen, mein einer Roman, den sollte ich jetzt auf Wunsch der Leserschaft oder auch des Verlages weiterführen mit den Personen? Weil ein bisschen, so stelle ich mir das als nicht schreibender Mensch vor, ist es doch auch ein kleines Handicap, weil du musst die Figuren nehmen, vielleicht den Ort wieder nehmen, du musst die Figuren weiterentwickeln. Vielleicht hast du aber als Autorin eigentlich eine Idee für einen ganz anderen Roman mit ganz anderen Figuren, der in einer anderen Zeit spielt. Ich habe mich das schon oft gefragt und die meisten Autoren, deren Bücher ich im Hemd habe, die kann ich nicht fragen. Deswegen frage ich dich.
Ja, sehr spannende Frage. Ich glaube, es ist erstmal, es ist eigentlich das Best-Case-Szenario, dass ein Buch, was eigentlich als Einzelband angelegt war, so gut läuft, dass die Leserschaft und auch der Verlag und so weiter sagen, bitte schreib uns da noch mehr zu, bitte führ die Story fort. Was ich aber ein bisschen schwierig finden würde, wenn ich das gar nicht so angelegt habe als Autorin. Also es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Das, was du gerade angesprochen hast mit, du musst dann die gleichen Figuren nehmen, du musst das gleiche Setting nehmen. Das habe ich, bevor du das angesprochen hast, gerade so ein bisschen eigentlich eher als Vorteil verbucht. Aus dem Grund, weil es für Autoren und Autorinnen sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist, die Figuren zu erschaffen. Also du musst ja, um wirklich vielschichtige, glaubwürdige Charaktere zu erschaffen, musst du ja deren Schuhgröße kennen, deren Kontostand, du musst ihre Biografie kennen, du musst wissen, wie reagieren sie in der Situation, wenn ihnen jemand ein Kompliment macht. Erröten sie, erwidern sie das Kompliment einfach aus Verlegenheit, wiegeln sie das ab, weil sie schon zu oft verletzt worden sind und glauben, das ist eh nicht ernst gemeint. Also ne, solche, was jetzt eigentlich banal klingt, aber du musst sie genauso gut, wenn nicht sogar besser kennen als dich selbst, wenn du wirklich gute Figuren haben willst, gute Charaktere. Und das nicht nur für die Protagonisten, sondern auch für Nebenfiguren, besonders für wichtige Nebenfiguren, aber auch für den Antagonisten, auch nicht zu unterschätzen. Das zu machen, das ist wirklich sehr viel Arbeit. Und wenn du natürlich eine Serie hast, eine Buchserie, wo die Figuren immer wiederkehren, klar hast du auch mal neues Personal, was dazukommt, aber wo du immer so einen Stamm an Charakteren hast, aus dem du halt schöpfen kannst und wo du schon das alles, diese ganzen Hintergrundinformationen und so hast, ist natürlich toll. Weil dir das wirklich viel Arbeit erspart. Du musst es nicht für jedes Buch wieder neu machen. Das ist das Positive. Das Negative ist, wenn du eigentlich sagst so, okay, also das wäre so das, was ich eigentlich denken würde, dass nach 2, 3, 4 Büchern einer Reihe dann auch das vielleicht manchmal irgendwann auserzählt ist. Und ich frage mich dann immer, wie dann beim 20. Fall oder beim 30. Fall dann noch so viel zu erzählen ist. Und das habe ich auch schon öfter mal das Feedback bekommen, dass es dann heißt, es wurde was an den Haaren herbeigezogen. Es muss ja auch immer noch eine Entwicklung geben. Also entweder hast du dann so einen starken Fall in dem jeweiligen Buch, sodass das Privatleben, beispielsweise des Ermittlers, ja, wenn wir jetzt beim klassischen Krimi bleiben, in den Hintergrund rückt und eigentlich nur noch schmückendes Beiwerk ist, dann funktioniert es. Aber wenn der sehr, sehr präsent ist und auch die Leserschaft natürlich auch danach so ein bisschen lächst, immer mehr zu erfahren, dann weißt du aber manchmal nach 10 Büchern gar nicht mehr, was du dann noch erzählen sollst. Und das ist dann wieder unglaubwürdig. Und dann hat es auch manchmal, finde ich, so ein bisschen was, also ich verurteile niemanden, oh mein Gott, also gerade die Autoren, über die wir auch schon gesprochen haben, die super erfolgreich da sind, ne? Das ist eigentlich das Beste, was denen passieren konnte. Die machen damit super viel Geld, der Verlag macht super viel Geld und die Leser freuen sich, dass sie da immer wieder neuen Lesestoff von ihren Lieblingsfiguren bekommen und ihrem Lieblingssetting. Aber hat dann manchmal, finde ich, so ein bisschen was von fast schon so Cash-Cow. Also weißt du, was ich meine damit? Das Christian nickt so ein bisschen und ist vielleicht manchmal nicht mehr ganz so authentisch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann als Autorin sagt, oh, also nach 10 oder auch mal, vielleicht auch manchmal sogar schon nach 5 Büchern, jetzt würde ich eigentlich gerne mal was Neues machen. Ist aber dann schwierig, wenn du eben nur als Autor, als der XY-Serientyp bekannt bist.
Ja, das finde ich mehr als nur interessant, was du so wie gesagt hast, weil das ist ja auch so ein bisschen meine Vorstellungswelt, ne? Und mir ist vollkommen klar, dass wenn du ein Debüt schreibst und es kommt gut an und der Verlag motiviert dich, die Leserschaft motiviert dich, du hast ein gutes Standing in der Szene, dass du das fortführst, wäre ja fast merkwürdig, wenn du das nicht tun würdest. Aber bei diesen großen Serien höre ich eben auch von eigentlich Fans dieser Serien, dass es oft, es gibt da ja keine feste Zahl, aber dass so mit Band 12, mit Band 15, mit Band 22, man, jetzt ist doch eigentlich jetzt wirklich das meiste erzählt von den handelnden Figuren, wie vom Umfeld, wie vielleicht in der Stadt, wo es spielt. Na, jetzt ist wirklich jedes Café erwähnt, jeder Handlungsort. Und ja, nichtsdestotrotz, ich stelle es mir einfach auch schwierig vor, weil es ja auch so ein bisschen eine Art Gewissensfrage ist. Ich finde, viele wissen das, ich bin großer Freund, wenn erfolgreiche Autoren oder einfach Autorinnen, die auf dem Markt sind, ne, die schreiben, die publizieren können, die einen Verlag haben oder es vielleicht auch selber machen, nach einer gewissen Anzahl von Serienromanen sagen, so jetzt kommt mal was anderes. Ne, sie können ja zur Serie zurückkehren, dagegen spricht ja nichts. Aber das ist eben auch ein Punkt, den ich im Hammett oft erlebe, dass die Leute, hey, da ist ja ein neuer XY, dann sage ich, ja, der ist allerdings nicht aus der Serie mit YZ. Oh, das ist ja doof, nee, interessiert mich nicht. Ja, und das ist dann oft unabhängig von, ich guck mal rein oder ich lies mal den Klappentext durch, sondern das ist dieser Wunsch, ich möchte die Figur haben, ich habe mich an die gewöhnt, ich mag die. Es gibt ja auch manchmal Beispiele, wo Autoren, Autorinnen das aufbrechen. McCarran, ziemlich populär, moderne Spionageromane um so eine chaotische Truppe von abgehalfterten Agenten, Agentinnen. Der hat ein festes Team, aber meist in jedem der inzwischen 8 im Original, 7 in der deutschen Übersetzung, ist jemand anderes aus diesem Team ein bisschen mehr im Fokus. Das ist zum Beispiel was, das ich total mag. Ne? Anne Dahl hat das früher auch ähnlich gemacht. Und das stelle ich mir als, ich betone es immer wieder, nicht schreibender Mensch eben auch, ja, wie so eine kleine hilfreiche Krücke vor, dieses starre Serienprinzip mal umgehen zu können.
Ja, das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Und weil du sagtest, dass die Leserschaft dann manchmal auch sagt, ach schade, dass es nicht um den und den geht, ne, um die typische Hauptfigur. Das geht, weil ich mag den so gerne, weil das geht ja mir als Autorin auch nicht anders. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann bricht mir ein bisschen das Herz, wenn ich danach die Figuren dann gehen lassen muss am Ende. Wenn ich eben, also überleg mal, du schreibst, du recherchierst erst, dann schreibst du das Buch, dann gehst du noch ins Lektorat. Also ich sag mal so, etwa ein Jahr arbeitest du an einem Buch. Und wenn es keine Reihe ist, dann lässt du die Figuren halt danach gehen und sie kommen vielleicht nie wieder. Also wenn du Glück hast, kannst du vielleicht mal, um da anzuknüpfen, eine Nebenfigur zu deiner Hauptfigur machen. Manchmal merkt man ja auch beim Schreiben und denkt sich so, oh, die Figur hat so viel Potenzial und da küsst mich richtig die Muse und da könnte ich noch so viel mehr erzählen. Und dann ist es natürlich total cool, die auch weiter mitzunehmen, diese Figur. Ne? Und da hast du recht, da müsste es eigentlich viel mehr in die Richtung gehen. In anderen Genres gibt es das ja, dass dann zum Beispiel eine Freundesgruppe ist und dann wird im ersten Band von der einen erzählt und im nächsten Band dann von dem anderen und dann wieder der Bruder oder der Cousin oder wer auch immer. Na, also, dass man die so ein bisschen kennt. Und das finde ich eigentlich total charmant. Und das sollte vielleicht auch ein bisschen mehr im Krimi-Genre Einzug halten. Eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Also, du sagtest ja, es gab es eben auch schon mit Arne Dahl, so, aber es ist jetzt nicht so üblich, glaube ich.
Es ist nicht so populär. Es sind eher Einzelfälle, wo das passiert. Ne? Aber ich finde fast umso besser, dass es die gibt. Das ist ja auch immer schwer zu sagen, weil da sind so viele Fraktionen ja auch beteiligt. Ne? Das bist du als schreibender Mensch, das ist deine Leserschaft, die logischerweise vollkommen wichtig ist. Das sind die Verlage, die dir ja auch ein bisschen nahelegen, was sie gerne hätten. Ne? Die lassen dir sicherlich schon auf freier Hand, aber kennen eben auch Fälle, wo einem Autoren nach 4 Bänden der Serie nahegelegt wurde, dein 5. Roman ist wirklich gut, aber er gehört nicht zur Serie, schreib doch lieber nochmal einen aus der Serie. Ne? Das ist eben was, wo man, finde ich, zumindest bedenken sollte, wie viele Seiten im Endeffekt an einem Buch beteiligt sind. Was mir gerade nochmal durch deine vorherigen Sätze aufgefallen ist, als du gesagt hast, wie lieb du deine Figuren gewinnst als schreibender Mensch. Ne? Das ist ja was, wo ich sowohl als Buchhändler als auch Leser vielleicht ein bisschen grob rübergehe. Ich mag die Figur vielleicht auch, aber weil ich sie erlese, du hast die aber erschaffen. Und es gibt eine wunderschöne kleine Geschichte von Philipp Kerr, der sehr früh Berlin-Romane geschrieben hat, vergleichbar für Leute, die ihn nicht kennen, mit Volker Kutscher. Es sind nur mehr Bände geworden, 11 sind es geworden, um Bernie Gunther mit einer viel größeren Zeitspanne von den 20er Jahren bis in die 60er. Und der hat eigentlich nur 3 Bände vorgehabt zu schreiben, die sogenannte Berlin-Trilogie. Danach hat er andere Sachen geschrieben und der hat mal in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, warum er dann plötzlich doch noch weitergeschrieben hat, stellen Sie sich das mal vor, Sie als nicht schreibender Mensch, ich sitze an meinem Schreibtisch und meine Romanfigur klopft quasi an und sagt, hey, ich bin wieder da, ich möchte wieder, dass du mich zum Leben erwächst. Das war ein ziemlich cooler Brite, der leider sehr früh gestorben ist, vor ein paar Jahren. Und da habe ich gedacht, wow, wenn so ein Typ das erzählt, dann ist da wirklich auch was hinter. Und das fand ich beeindruckend, dass eine, nicht falsch verstehen, eine künstliche Figur quasi vor dir stehen kann und sagen kann, ey, die Geschichten sind doch noch nicht alle erzählt, mach mal wieder was.
Ja, und genauso ist es tatsächlich. Also kann ich wirklich auch bestätigen. Und dann, ja, dann ist man halt auch manchmal ein bisschen traurig, wenn man sie gehen lassen muss. Oder wünscht sich was und überlegt sich, wie kann ich sie eben noch nicht gehen lassen. Ne? Da muss man dann halt auch ein bisschen kreativ werden. Dazu muss ich aber auch sagen, ich glaube, es ist, es ist leichter für einen etablierten Autorin oder eine Autorin, was Neues zu machen, als für einen Debütanten. Aber da muss ich jetzt noch mal kurz mich revidieren, weil natürlich ist es auch so, gut laufende Serien bieten den Autoren Sicherheit. Also das ist einfach so, ne? Also sie bieten dem Verlag Sicherheit. Deswegen sollen sie im besten Fall immer weiterlaufen. Aber ist eben auch das Risiko, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man was anderes machen will, dann wird das manchmal auch nicht so gern gesehen. Ich glaube aber, es ist sehr, sehr schwer, als Debütantin überhaupt noch eine Krimiserie auf dem Markt zu etablieren. Weil, oder auch zum Bestseller zu machen oder wie auch immer, weil der Markt meiner Meinung nach Serien übersättigt ist. Wir haben so viele Serien, die Lesenden kommen ja eigentlich jetzt schon gar nicht mehr hinterher mit dem, was schon auf dem Markt ist, habe ich das Gefühl. Ne? Also wenn man wirklich jede Serie oder ich sage auch nur jede 5. Serie anfangen würde, selbst wenn man viel Leser ist, man würde ja gar nicht hinterherkommen. Deshalb wären meines Erachtens auch Standalones, also Einzelbände, immer beliebter. Aber wie siehst du das denn, Christian? Siehst du da auch so den Trend oder widersprichst du mir da?
Die Dominanz von Serien ist definitiv da. Ich glaube, das wird schon durchbrochen durch Erstlingsromane, durch Debüts. Allerdings auch mit der Hoffnung, das wird ein Knaller, das verkaufen wir gut. Und ob daraus dann kleine Serien werden oder vielleicht auch mal nur eine Trilogie, auch das gibt es ja. Candice Fox ist zum Beispiel so eine Autorin, australische Autorin, die 2 erfolgreiche Trilogien und ein paar einzelstehende Romane geschrieben hat. Das ist ja nicht gerade typisch für den deutschen Buchmarkt oder das, was hier übersetzt wird. Die Verlage sind, glaube ich, selber ja auch manchmal in der Zwickmühle. Die sehen ja auch, wie viele Serien es gibt. Die sehen, dass die Anzahl der Neuerscheinungen mindestens immer gleich hoch bleibt. Und vollkommen klar ist, die Leute kaufen ja nicht mehr Bücher. Die kaufen vielleicht mal in einem Monat 3 Bücher mehr, weil 3 Lieblingsautoren jetzt die jeweiligen 9 Bände geschrieben haben oder sie auch mal ein Buch verschenken wollen, was sie selber schon gelesen haben. Das gibt's ja alles, überhaupt keine Frage. Aber du fängst ja jetzt nicht plötzlich an, nach 30 Lesejahren mehr zu lesen, weil so viele tolle Bücher auf dem Markt sind. Also das schafft keiner mehr heutzutage. Das ist meine Meinung. Die Zahlen sagen ja eher, dass einen kleinen Tick jährlich weniger gelesen wird. Das ist so. Es gibt viel mehr Konkurrenz.
Ja, finde ich total interessant. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass manche Serien, die ja auch super erfolgreich waren, dann auch von anderen Autoren oder Autorinnen weitergeschrieben werden. Ne? Also ob das jetzt ist, weil der Autor gestorben ist, wie bei Stieg Larsson zum Beispiel, der ja riesigen Erfolg hatte mit der Millennium-Trilogie. Oder auch jetzt bei Jussi Adler-Olsen ist es, glaube ich. Ne? Der kriegt ja 2 Autorinnen, genau, an die Seite. das geht auch weiter und so. Das finde ich auch toll, weil das sind halt eingeführte Marken und die funktionieren halt. Ne? Also warum sollten die Verlage davon ablassen? Das kann man schon auch verstehen. Ne? Verlage sind halt auch Wirtschaftsunternehmen. Aber klar, manchmal leidet dann vielleicht auch die Qualität darunter. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Housemaid-Trilogie, im Deutschen Wenn sie wüsste, der erste, ne, von Freida McFadden. Ich fand den ersten und den zweiten wirklich großartig, also besonders den ersten. Und der dritte, der fiel so, also fiel meines Erachtens wirklich ab dagegen. Und da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, Mensch, vielleicht war das jetzt auch so ein Schnellschuss so ein bisschen, ne, weil man da jetzt eben weiter draufgeritten ist, weil es so ein riesiger Erfolg war. Und das fand ich fast ein bisschen schade. Da wünsche ich mir dann manchmal auch, dass da dann doch nochmal ein Schritt zurückgegangen wird und gesagt wird, okay, ist die Story jetzt wirklich gut genug? Kann die Figur, gibt das die Figur auch her? Ist das jetzt die richtige Story für die Figur? Sollen wir da vielleicht noch ein bisschen dran feilen, ne? Aber da ist es dann halt manchmal auch schwierig. Man muss auch das Momentum manchmal nutzen. Das verstehe ich ja auch eben, weil der Markt so riesig ist und auch so schnelllebig.
Ja, perfekt beschrieben. Ich habe diese Housemaid-Trilogie spät aber auch gelesen und mir ging es genauso. Ich hatte eher Vorteile nach dem Motto Riesenerfolg und alle feiern dieses Buch. Da habe ich es auf Empfehlung vom Verlag her gelesen. Und war absolut positiv baff erstaunt, ne? Schnell, lebendig, gute, überraschende Wendung, sogar immer wieder eine mehr, als du selbst routiniert erwartet hättest. Den zweiten fand ich fast genauso gut, also wirklich stark und dachte, wow, das ist echt mal ein bisschen neue Idee, eine neue Stimme. Und den dritten fand ich gut, ne? Also da will ich auch gar nicht irgendwie jetzt den verteufeln, aber er kam nicht ansatzweise an die ersten beiden dran. Und das ist auch so ein bisschen das Feedback, was ich im Laden hatte. Also von anderen Leuten. Ne? Das ist nicht nur meins in dem Fall. Oder auch du hast es ja gerade vor mir gesagt. Ja, und ich verstehe die Verlage natürlich auch. Man sieht es jetzt auch bei Freida McFadden. Ne? Jetzt kommen die ganzen Eigenständigen, die davor geschrieben worden sind, teilweise im 3-Monats-Takt raus. Das ist, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Ich will auch gar nicht sagen, dass wenn ich einen großen Verlag hätte, dass ich das anders machen würde. Ne? Das weiß ich einfach nicht. Aber ich bin nun mal Buchhändler und ich sehe, dass da eben auch Sachen auf den Markt kommen, die nicht so stark sind wie andere. Und das ist nun mal mein Bewertungskriterium, weil ich will die lesen, ich will gute Krimis lesen. Ne? Ich will gerne auch mal 4, die sich sehr ähneln, die aber alle eine originelle Note haben, die einfach gut sind. Und wenn dann 2 davon nicht mehr so gut sind, überlege ich mir halt doppelt, lese ich dann noch den 5.
Total interessant. Da müssten wir eigentlich auch mal so sprechen. So, was hat es eigentlich mit so einem Turnus auf sich oder was ist überhaupt, ne, Frühjahr-Herbstprogramm? Also ich glaube, das ist auch total interessant. Das müssen wir uns mal notieren für eine der kommenden Folgen. Aber weil du jetzt sagtest, die kommen im 3-Monats-Takt, ich glaube, das ist auch ein Ding, was tatsächlich wegen der Zielgruppe auch so ist. Freida McFadden ist ja wahnsinnig beliebt auch auf TikTok, also auf BookTok. Und da ist die Zielgruppe natürlich deutlich jünger als der oder die typische Krimileserin. Und die sind natürlich so von der Romance oder auch New Adult genau diese Taktung gewöhnt. Ne? Da kommt eben von einer Reihe, die kommen dann im 3-4-Monats-Takt. Und das ist natürlich auch interessant, dass das jetzt so ein bisschen ins Krimi-Genre dadurch auch überschwappt, weil das ist ja sonst eigentlich nicht so üblich, dass von einem Autor oder einer Autorin 3 Bücher im Jahr kommen.
Also ich habe auch gar nichts gegen eine schnelle Taktung. Ne? Da gibt es genug Beispiele, wo es das schon gab. Sie ist ja nur eins davon, Freida McFadden. Mir geht es dann tatsächlich ganz schlicht und einfach um die Qualität der Bücher. Ja, und mir ist vollkommen klar, nur ein Beispiel, wenn jemand 10 Bücher schreibt, egal wer das ist, dann wird es immer 2 geben, die ich hervorragend finde, wenn ich das Werk von dem schreibenden Menschen schätze. 5, die ich richtig, richtig gut fand. 2, die ich so, ja, die habe ich gelesen, waren okay. Und 1, was ich vielleicht einfach nicht so mag. Das ist ein vollkommen normaler Vorgang. Ne? Wenn jemand, weiß ich nicht, 10 Songs macht oder 10 Filme dreht, dann wird das genauso sein. Man kann nicht 10-mal eine Perle hervorbringen oder den berühmten Diamanten im Krimi-Dschungel aus einer Kokosnuss fischen. Das schaffen die wenigsten. Ne? Wenn ich überlege, ich lese relativ beständig, ich lese relativ gleichmäßig seit vielen Jahren. Und wie viele Bücher bleiben mir wirklich als außergewöhnlich, als absolutes Highlight? Wie viel bleiben mir pro Jahr über? Ne? Das ist nun mal ein natürlicher Vorgang, dass das nicht die Hälfte der Bücher ist. Und ich wähle ja wie die meisten Menschen, die zum Beispiel im Hammett Bücher kaufen, die sich beraten lassen, die selber sich vorher Rezensionen angucken, die sowas wie die Krimi-Bestenliste als kleinen Leitfaden nehmen, die sich auf verschiedensten Wegen informieren. Also ich sag mal, ein gut informiertes Publikum, und auch denen wird es ähnlich gehen, ne? Nicht jedes Buch, was du kaufst, was du liest, ist grandios. Das kann gar nicht sein. Und auch wenn das nur ein schwacher Trost ist, ich habe in vielen Jahren Hammett erfahren, um diese Perlen, diese Diamanten rauszufischen und überhaupt würdigen zu können, muss ich einfach ganz viel gesundes Mittelmaß, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, sondern gutes Mittelfeld, ist vielleicht ein bisschen faires Wort, lesen. Weil wie will ich sonst ein Highlight erkennen? Aber im wahrsten Sinne ein spannendes Feld, sicherlich für mehrere Podcast-Folgen geeignet.
Ja, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, ne, privat über dieses Mittelfeld in Anführungsstrichen, ne, dass es das eben auch braucht und dass das auch, also gerade solide gemachte Kriminalliteratur ist einfach total wichtig. Und bei Freida McFadden ist es ja auch so, dass selbst ihre Bücher, die jetzt vielleicht nicht so der Knaller sind, wie wenn sie wüsste, sind immer noch völlig in Ordnung, ne? Liest man immer noch so weg, sind immer noch, haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, sie ist eine gute Handwerkerin, sind immer noch gut gemacht. Und ja, deshalb werde ich auch auf jeden Fall ihre weiteren Bücher lesen, ne? Dann kommen wir jetzt zu unseren Neuerscheinungen. Was gibt's Neues Spannendes im Mai? Auch in diesem Monat kommen, wenn die Hammett-Website aktuell ist, 176 neue Bücher im Feld der Spannungsliteratur raus.
Ja, das ist etwas mehr, als sonst der Mai hat. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen, ob das noch irgendwie ein Nachklapp ist von März, April, Leipziger Buchmesse. Da steckst du nicht drin. Es ist irgendwie immer noch zu stemmen. Also ich habe keine Probleme, ob das nun 176 sind, 129 oder 204. Ich suche mir spannende Sachen raus. Im Mai habe ich mir tatsächlich drei rausgesucht, auf die ich mich wirklich freue. Das eine ist in der deutschen Übersetzung zumindest ein Debüt einer japanischen Autorin, Ri Kudan. Der Verlag hat den englischen Titel übernommen, Tokyo Sympathy Tower. Und es spielt in einem Japan der nahen Zukunft. Und die Gesellschaft hat erkannt, dass Strafe gegenüber Verbrechen und Verbrechern nicht wirklich etwas bewegt, genützt hat. Und ein neues Modell ist, wenn du so willst, belohnen. Das klingt jetzt komisch, aber ich fand diese Idee spannend. Wie gehe ich mit den ewigen Verbrechen um? Deswegen wird eine Architektin beauftragt, einen luxuriösen Tower für verurteilte Verbrecher zu bauen, voller Luxus, voller technischen Schnickschnack. Und die fragt sich dann, ist das eigentlich der richtige Weg? Sie hat aber kein großes Umfeld, wo sie diese Fragezeichen ja äußern kann. Und deswegen, und das fand ich hochinteressant, spricht sie im Roman mit künstlicher Intelligenz. Sie fragt die künstliche Intelligenz im Roman, was ist deine Meinung dazu? Und der deutsche Verlag Hoffmann und Campe hat das weder im nicht vorhandenen Vorwort noch auf dem Klappentext erwähnt. Ich habe aber ein englisches Interview mit ihr gelesen und mein Englisch ist nicht so doll, aber es reicht eigentlich für kurze Texte. Und wenn ich dieses Interview richtig verstanden habe, hat die Autorin tatsächlich nicht mit ChatGPT gearbeitet, aber sie hat diese Fragen wirklich gestellt. Das, was sie gefragt hat, hat sie dann im Roman auch tatsächlich hineingeschrieben und als Arbeitsgrundlage genommen. Diese Idee fand ich einfach spannend. Ich bin eh großer Freund japanischer Kriminalliteratur, deswegen ist das für mich für den Mai ein Muss.
Ich finde das ganz schön gruselig auch. Also diese ganze, es ist cool, ja. Also auch die Grundidee, aber auch die Thematik mit KI finde ich auch immer noch ein bisschen spooky. Ich glaube, das ist auch ein Thema, über das wir mal sprechen müssen hier, oder? Also auch wie KI.
Ja, ich glaube, das rollt auch auf den Buchmarkt, auf schreibende Menschen, wie auf Verlage zu. Das kannst du nicht mehr mit Knopfdruck sagen, das ist verboten, das ist nicht gut oder nee. Das ist sicherlich ein Thema, ja, finde ich.
Streitbares Thema.
Genau, streitbar. Mein zweites Aussuchbuch für den Mai ist Kate Atkinson, die ich sehr schätze, die eine lose Serie hat, aber eben auch eigenständige Romane schreibt. Und wenn ich richtig informiert bin, ist der deutsche Titel lautet Nacht über Soho, erscheint Mitte Mai. und ist ihr erster Roman, der quasi als historischer Kriminalroman gilt, der in, glaube ich, 1926 in Soho in England spielt, in London. Und so ein bisschen in die, ja, Nachtclub-Glücksspielszene geht. Und das finde ich einfach interessant. A, lese ich immer wieder mal gerne einen Roman von Kate Atkinson. Und wenn sie dann zeitlich zurückgeht, finde ich das eher doppelt spannend. Und das ist so, wie so oft bei mir, ist es einfach Bauchgefühl. Und worauf ich mich wirklich freue, ist so Pi mal Daumen, 20. Mai, Erscheinungsdatum Sarah Paretsky. Deutscher Titel wird lauten Wunderpunkt beim liebenswerten Hamburger Argumentverlag. Und Sarah Paretsky ist ja positiv gemeint ein Urgestein der amerikanischen Autorenszene, die eine der ersten Detektivinnen Vic Warschawski erschaffen hat, die ich als halbwegs junger Mensch schon gerne gelesen habe. Dann gab es in Deutschland eine Veröffentlichungspause und mit diesem ist das dann der fünfte Roman, den der Hamburger Verlag rausbringt. Und das ist tatsächlich eine der wenigen Autoren, wo ich zwar nicht jeden lese, es ist ja eine Serie, aber so, ich würde sagen, jeden zweiten, jeden dritten mindestens. Weil ich finde, sie hat den Mut gehabt, dass ihre Protagonistin mitgealtert ist. Viele vergessen das, glaube ich, oder möchten das nicht. Sie ist da ein bisschen anders und es sind zeitgenössische, kluge, pfiffige Kriminalromane, immer mit einem leichten politischen, gesellschaftlichen Aspekt. Und da ich den letzten ausgelassen habe, werde ich diesen Wunderpunkt eben lesen und da freue ich mich schon drauf. Von da ist der Mai vorab gesagt ein richtig guter Monat.
Sehr gute Auswahl, sehr gute Empfehlung. Finde ich auch total interessant. Alle drei, die du genannt hast. Ha, toll. Danke, Christian. Muss ich mal wieder sagen. Ja. Werden unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch sagen. Aber ich finde sowieso, dass dieser Monat sehr stark ist. Also ich finde, es sind so viele interessante Krimis und Thriller, die da angekündigt sind. Also ich muss da jetzt wirklich mal auch ein, zwei nennen, die es jetzt bei mir nicht in die Top 3 geschafft haben. Aber ich denke an Julie Clark, ja, die kommt mit was Neuem, die ja sehr großen Erfolg hatte mit Der Plan und Der Tausch, ne? Dann fand ich auch ganz cool Celia Dale mit Mörderische Gastfreundschaft, habe ich auch bei euch auf der Hammett-Webseite entdeckt. Ich glaube, das wäre auch so ein Buch, was ich sonst so vielleicht gar nicht so in jeder Buchhandlung finden würde. Um so ein älteres Ehepaar, die irgendwie, ich will nicht sagen, so eine, ja, doch Rentnerin, ich weiß nicht, ob sie gefangen nehmen oder so, aber das fand ich auch total interessant und auch mal ganz was anderes. Und dann haben wir auch ein paar Debüts, da fällt mir auch ein, die Chris Warnert mit ihrem Debüt 15 Sekunden, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und mir fiel es wirklich schwer, dass ich mich auf 3 festlege, aber ich habe es versucht. Und bei mir mit drin ist auf jeden Fall die Nicola Martin mit The Island, auf Deutsch mit dem Untertitel auch noch Auf der Flucht. Das erscheint bei Klett-Cotta am 17.05., übersetzt von Benjamin Mildner. Und das gibt mir so richtig White Lotus-Vibes, weil da geht es auch, es ist ein Thriller, der spielt im fiktiven reichen Paradies Keeper Island, eine Insel mit weißen Sandstränden, türkisblauem Meer, endlosem Sommer, steht auf dem Klappentext. Und wir haben da die Hotelmanagerin Lola, deren letzter Job in Hongkong in einem Blutbad endete. Das finde ich schon mal total interessant. Und ihr alter Kumpel besorgt ihr dann eben diesen Job auf dem sogenannten Keeper Island. Doch kaum ist sie angekommen, ist er tot. Und die Polizei sagt dann, ach, das muss sich um einen Unfall handeln. Doch Lola glaubt das natürlich nicht und beginnt dann auf eigene Faust zu ermitteln. Und zwischen diesen ganzen, ich sag mal so gierigen, superreichen und an, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesen niederträchtigen Angestellten da in diesem Resort, wo halt jeder, oder auf dieser Privatinsel, wo halt jeder irgendwie nur sich selbst der Nächste ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant. Und sie sagt dann, sei auf alles vorbereitet, traue niemanden. Also das hat mich sehr, oder das interessiert mich sehr. Und dann gibt es noch eine Neuerscheinung von einer deutschen Autorin, auf die ich mich sehr freue. Und zwar Der dunkle Sommer von Vera Buck. Erscheint am 13.05. bei Rowohlt Polaris. Ich fand Wolfskinder, das war ihr Thriller-Debüt, fand ich super. Das Baumhaus liegt hier noch auf meinem Stapel ungelesener Bücher, aber nichtsdestotrotz werde ich mir das neue Buch trotzdem holen, weil einfach der Klappentext wirklich großartig klingt und genau nach meinem Ding. Es geht um Architektin Tilda, die auf Sardinien ein Haus für nur 1 Euro ersteht. Und das ist ja eigentlich ein Traum, den wir alle haben, plötzlich mal einfach nach Italien auszuwandern und da ein Schnäppchen zu schießen mit einer geilen Villa. Aber die Villa ist verfallen natürlich, sie muss die renovieren. Christian lacht hier gerade, ich sehe ihn gerade nach. Und es ist in einem, ja, vermeintlich verlassenen Geisterdorf. Das Dorf ist aber gar nicht so verlassen, wie es den Anschein macht. Und da passieren unheimliche Dinge. Und als dann auch noch ihr Bruder plötzlich verschwindet, muss sie sich eben auf die verzweifelte Suche nach ihm machen. Und das gibt mir tatsächlich so ein bisschen Gothic-Vibes, einfach von diesem Setting, von der verfallenen Villa und so, diesem verlassenen Dorf. Es ist eine Protagonistin mit Geheimnissen. Es ist mit Italien natürlich auch ein tolles Setting. Es ist für mich, glaube ich, ein guter Summer-Thriller, hoffe ich einfach mal. Und deshalb freue ich mich da drauf. Und mein letzter Tipp ist Emily Freud mit Her Last Summer. Das kommt erst Ende Mai, am 30. Mai nämlich, im Piper Verlag raus und wurde übersetzt von Sonja Ribbenig-Heidegger. Und das ist mal wieder, Christian, kannst du es ahnen, mein aktuelles Lieblingsgenre, ein?
Oh, ich habe vorhin wieder das Fachwort vergessen. Destination Thriller?
Ja! 100 Punkte. Genau, es ist ein Destination Thriller, aber es gibt diesmal eine ordentliche Portion True Crime, die mich tatsächlich an den Fall Gabby Petito erinnert. Und ich weiß nicht, wer sich noch an den Fall erinnern kann. Das müsste 2-3 Jahre her sein. Es gibt aber auch eine Netflix-Doku dazu, American Murder. Und da ist es nämlich so, dass ein Pärchen auf einen Backpacking-Trip durch Thailand geht. Und nur einer von beiden kehrt zurück, nämlich natürlich der Mann. Und er beteuert seine Unschuld und sagt auch 20 Jahre später noch, er ist unschuldig. Aber er möchte jetzt alles erzählen, endlich, was passiert ist. Und die Filmemacherin Cassidy will diejenige sein, die die Wahrheit aufdeckt. Sie will wissen, was ist mit der Frau geschehen? Wieso ist sie im Dschungel Thailands verschwunden? Ist der Luke wirklich unschuldig? Aber das ist natürlich alles ganz anders, als man denkt. Und je weiter sie vordringt, desto gefährlicher wird das Ganze. Ja, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und es wird wahrscheinlich auch wieder, was ich auch ganz toll finde, ich habe noch nicht reingelesen, logischerweise, aber was ich mega cool finde, natürlich Setting, obwohl Thailand jetzt nicht so mein liebstes Setting ist, aber so dieser paradiesische Ort, dann auch diese True-Crime-Komponente und dass wir bestimmt auch da wieder einen Vergangenheitserzählstrang haben und einen in der Gegenwart. Und das mag ich tatsächlich auch immer sehr, sehr gerne. Ja, das sind unsere liebsten Neuerscheinungen im Mai, auf die wir uns am meisten freuen, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Bücher. Nicht nur die neuen Bücher sind ja großartig, denn wir haben hier natürlich auch ein Herz für die Backlist. Und wo wir gerade beim Thema Empfehlungen sind, unser Hörer Willi hat uns gemailt. Erstmal hat er geschrieben, dass er mit großer Begeisterung als Hörer der ersten Stunde unseren Podcast verfolgt. Und dafür bedanken wir uns natürlich recht herzlich und sagen, ja, weiter so, Willi, bleib weiter dran. Und wir freuen uns sehr, dass du von Anfang an schon dabei warst und bist. Und er möchte gerne eine Thriller-Empfehlung haben und die geben wir ihm natürlich gerne. Er schreibt, meine absoluten Top-Favoriten seit Jahren sind von Colin Neal Nur die Tiere, Charlotte Link, Der Beobachter und Schneemann von Joe Nesbo. Habt ihr Tipps für mich für Bücher, die in eine ähnliche Richtung gehen? Ja, besonders die beiden letzteren, die mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Deswegen, Christian, bin auch ich sehr gespannt, was du dem Willi jetzt rätst.
Ja, ich habe diese Anfrage mit großem Interesse gelesen. Vor allen Dingen, weil er auch den französischen Autor Colin Niel hat mit Nur die Tiere. Und diesen Roman habe ich auch gelesen. Und ja, von daher habe ich ein bisschen im Hammett-Archiv und in meinem inneren Archiv gekramt. Und ich empfehle 2 Bücher, weil es kann ja sein, dass er eins schon kennt. Und zwar ein nicht so bekannter amerikanischer Autor hierzulande, Nicholas Petrie, der sich in England, Amerika immer Nick abkürzt. Also nicht wundern, wenn da mal mehrere Bücher auftauchen mit diesen beiden Vornamen. Und dieses Buch hat einen ganz eigentümlichen Titel. Wenn man lose draufschaut, denkt man, es heißt Tiger, wie das Tier. Aber das E ist eine umgedrehte 3. Und das hat etwas mit der Geschichte zu tun. Man begleitet einen Kriegsveteran, der sehr viel Zeit im Wald verbringt, weil da ist Ruhe, da ist Frieden. Er ist kein Stadtmensch mehr. Und bei einer seiner Touren lernt er eine Journalistin kennen, die verfolgt wird und überhaupt nicht weiß, wer sie verfolgt, warum, hochprofessionell. Und sie wird eben gejagt. Und er hilft ihr. Und von diesem Moment an werden beide wirklich gejagt. Und dieses Buch ist eine 300-seitige Verfolgungsjagd und du erfährst während diesen sehr actionreichen, lebendigen Szenen immer mehr, was eigentlich der Hintergrund ist. Weil diese Frau hat nichts Böses getan, die ist einfach Tochter von einer verstorbenen Wissenschaftlerin und diese Wissenschaftlerin hat eine Art Algorithmus erfunden, der schon die Welt ein bisschen verändern könnte und wichtige Unternehmen sind da einfach hinterher. Das ist so, ohne zu viel zu spoilern, die Geschichte. Und es ist ein dramatischer Thriller, so nach dem Motto, ja, sperr die Haustür ab, guck, ob du Lebensmittel hast, ob genug Wasser im Haus ist und dann liest du 4 Tage. Je nach Lesetempo können es auch 2 sein und alles andere vergisst du. Das andere ist die zufällig von dir schon erwähnte Vera Buck mit ihrem ersten Thriller, würde ich sagen, Wolfskinder. Das sind ja eigenständige Romane. Und was mich an dieser Thriller-Geschichte so fasziniert hat, ist, dass sie ja eine Art Bergwelt schildert, ein abgeschiedenes Dorf. Und über diesem eh schon abgeschiedenen Dorf ist so eine Art merkwürdige Gemeinschaft. Man weiß gar nicht, was das für Leute sind. Die leben vollkommen zurückgezogen. Die lehnen Strom, fließen Wasser, Handymasten sowieso ab. Und du erfährst immer mehr, was das eigentlich für Leute sind. Und das ist ein solch irres Setting. Ich habe selten was gelesen, wo die Natur so eingebaut wurde. Und von daher denke ich, das könnte Billy gefallen, weil das ist ja auch bei nur die Tiere, dass die Natur, Flora und Fauna eine große Rolle spielen. Und von daher auch in der Hoffnung, beide sind jetzt nicht so mega Bestseller, dass er mindestens einen der beiden noch nicht kennt. Und beide Bücher sind ja auch noch lieferbar.
Sehr gut. Und ich kenne tatsächlich nur die Tiere noch nicht und weiß jetzt, dass dieser Autor Niel ausgesprochen wird. Guck mal, großartig. Auch wieder was gelernt. Ja, wenn auch ihr eine Empfehlung für euch oder auch für jemand anderen sucht, Fragen, konstruktives Feedback oder auch Themenwünsche habt, dann schreibt uns doch gern eine Mail an hallo@krimi-duett.de. In 2 Wochen sind wir wieder da mit unserer Rubrik 2 Stimmen, ein Buch. Und da haben wir uns jetzt diesmal etwas Besonderes überlegt. Und zwar verraten wir euch schon jetzt, welches Buch wir als nächstes lesen und besprechen werden. Und es ist tatsächlich Devil's Kitchen von Candace Fox. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum verratet ihr uns das jetzt schon? Damit ihr diesen Thriller, wenn ihr mögt, bis dahin lesen könnt und damit wir so ein bisschen Buchclub-Feeling haben, ja, also der Krimi-Duett-Buchclub quasi, so ist es für euch dann vielleicht auch noch interessanter, wenn wir dann ausführlich über diesen Thriller sprechen. Und wer kein Schnellleser ist, wer jetzt sagt, oh Gott, 2 Wochen sind mir jetzt aber viel zu knapp, der kann sich ja auch einfach schon das übernächste Buch schnappen, welches wir nämlich in Folge 8, die am 18. Juni erscheint, besprechen werden. Und das ist Perfect Crime von Claire Douglas. Auch ein Thriller, aber eine ganz andere Art von Thriller. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Und wer möchte, wer es bis dahin gelesen hat und sich auch eine Meinung gebildet hat, kann uns diese kurz und knackig bis zum 24. Mai mitteilen per Mail. Das schreiben wir auch nochmal alles in die Shownotes. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum 24. Mai? Das hat einfach produktionstechnische und urlaubstechnische Gründe, damit wir das auch noch alles schön vorbereiten können. Und vielleicht nehmen wir dann gerade deine Meinung mit in die Folge und verlesen sie dort. Alle Infos, die ich gerade genannt habe und die Daten findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes und wir posten dazu sicher auch nochmal was auf Social Media, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt. Wir möchten auch jetzt nochmal die Chance nutzen, Danke zu sagen, dass wir schon so viele Hörerinnen und Hörer gefunden haben, die regelmäßig einschalten, die uns folgen, uns abonniert haben, die uns mit 5 Sternen bewertet haben, die uns online oder auch offline empfehlen. Das hilft uns wirklich extrem weiter. Also vielen, vielen Dank. Gerne weiter so. Und ich möchte mich auch noch bei jemand ganz Besonderem bedanken. Weil Christian und ich sind zwar das Krimi-Duett, aber im Hintergrund agieren wir quasi als Trio, denn mein Mann übernimmt die ganze Technik, das Hosting und den Schnitt. Vielen Dank auch an dich. Und wenn ihr ein neues Buch braucht, mal in Berlin seid und Christian Hallo sagen wollt, dann schaut doch gern im Hammett in der Friesenstraße in Kreuzberg vorbei oder bestellt portofrei online übrigens jedes Buch, nicht nur Krimis. Außerdem könnt ihr den monatlich erscheinenden Newsletter des Hammett abonnieren. Der nächste kommt jetzt bald auch schon wieder, nämlich Mitte Mai. Und wenn ihr noch Lesetipps haben wollt oder euch Einblicke ins Autorinnenleben interessieren, dann folgt mir sehr gern auf Instagram und TikTok. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung, also in unseren Shownotes, die Bücher und Autoren, Autorinnen, über die wir gesprochen haben. Und wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich sage auch Tschüss und bis ganz bald.